glaube, jetzt können wir das Licht im Saal, ist mir egal, wir können es auch anlassen. Ich habe gedacht, bevor ich richtig starte, die Technik kriegt es noch raus, dachte ich, ich frage euch mal, die Band, die letzten Bands, wie habt ihr sie erlebt? War richtig gute Arbeit, oder? Eine kleine Newcomer. Also, aber ich habe gedacht, ihr seht ja mich und ich fühle mich immer ein bisschen unwohl, weil ich bin eigentlich nur ein Teil einer ganzen Mannschaft. Vielleicht könntest du mal kurz die Türe aufmachen. Denn ihr bekommt ja nachher noch was zu essen. Und das sind die Leute, die immer im Hintergrund sind und denen gar nie einen Applaus bekommt. Und die aber dafür sorgen, dass ihr was zu essen bekommt, zu trinken. Und deswegen dachte ich, gebt mal denen auch da draußen ein richtiges Dankeschön für das, was sie tun. Dann haben wir da hinten ein paar Leute, die seht ihr gar nie, weil sie immer im Dunkeln sitzen, die sorgen für die richtige Technik. Und das ist so klasse, dass ihr das macht. Vielen Dank. Und dann habe ich noch etwas gedacht. Ich bitte mal, dass wir noch mal kurz das Licht anmachen. Können wir das Licht anmachen? Gut. Und jetzt bitte ich mal alle, die Jugendleiter oder Mitarbeiter eines Jugendkreises sind, aufzustehen. Inklusive der Pfarrer und so weiter. Genau. Wenn ihr alle die seht, dann gebt denen auch mal einen ganz dicken Applaus, weil die geben Woche für Woche sich hin, damit ihr ein gutes Jugendkreisprogramm habt. Und jetzt können wir das Licht wieder ausmachen. Und ich freue mich, dass wir heute Abend miteinander zusammen ein paar Gedanken haben über das, was dort in der Bibel geschrieben steht. Stell dir vor, du wirst auf einer einsamen Insel ausgesetzt. Ich habe überlegt, ob ich euch das erzähle. Ich habe mir das nie wirklich angeschaut. Aber ich glaube, es ist bei Phoenix oder irgendwo. Da werden junge Leute ausgesetzt, splitterfasernackt, müssen sie dann durch den Dschungel. Und dann denke ich immer wieder, wie blöd müssen die westlichen, die zivilisierten Leute sein, während die Einheimischen sagen, sowas machen wir gar nicht. Auf jeden Fall stell dir vor, du wirst auf einer Insel ausgesetzt und du darfst nur zwei Sachen mitnehmen. Was würdest du mitnehmen? Und ihr würdet wahrscheinlich sagen, mein Handy. Nach ein paar Tagen hast du aber keinen Akku mehr, also wird schon mal schwierig. Ich kann euch sagen, was ich mitnehmen würde. Und das, was ich mitnehmen würde, wäre meine Pfeife, Tabak. Und zwar aus einem ganz besonderen Grund, denn Pfeifentabak hält die Insekten ab. Und das Zweite, was ich mitnehmen würde, meine Bibel. Und zwar tatsächlich nicht auf dem Handy, sondern als Buch. Warum? Weil ich in der Bibel immer wieder erlebe, dass Gott mir sagt, Junge, du bist nicht alleine. Und deswegen möchte ich euch heute Abend das als allererstes auch sagen, als junge Leute, denkt immer dran, was das Bibellesen bringt. Ich liebe meine Bibel, weil ich durch all die Berichte dort immer wieder erfahre, es gibt einen lebendigen Gott. Und der mich, nein, der dich im Blick hat. Es gibt einen lebendigen Gott, der sagt, ich sehe deine Situation, wie es dir geht. Und weil er deine Situation, wie es dir geht, denke ich immer wieder auch daran, dass die Dinge, die in der Bibel geschrieben stehen, mit unserem Alltag zu tun haben. Mir ist eine Frau eingefallen aus dem Alten Testament. Und ihr seht das hier auf diesem Spiegel, das war nicht abgesprochen, plötzlich haben wir den gleichen Gedanken, das war Hagar. Hagar war eine Frau, eine Angestellte, eine Sklavin und die musste herhalten, weil die Frau des Ehemannes nicht schwanger werden konnte. Dann hat sie mit dem Ehemann geschlafen, Abraham, damals, sie wurde schwanger, später wurde Sarah auch schwanger und da gab es doch ein Problem, wenn Frau und Frau zusammenkommen, ist das nicht immer so wie bei Männern. Da kann es wirklich zickig zugehen und dann kam Sarah eines Tages und sagte, schick dieses Weib fort. Und Abraham wollte es nicht und sie machte sich dann doch auf den Weg mit ihrem Sohn, der war noch nicht sehr alt und dann lief sie in die Wüste hinaus und dann merkte sie, hier geht mein Leben zu Ende. Hier starb ich. Und Gott griff ein, weil er das Weinen von diesem Säugling hörte. Will ich euch auch sagen, es gibt keinen einzigen Säugling in dieser Welt, dessen Schreien Gott nicht hören würde. Es gibt keinen einzigen Menschen auf dieser Welt, der weint und Gott würde es entgehen. Ich habe euch keine Antwort darauf, in allen Dingen, warum Gott es manchmal zulässt. Und Hagar hat beschlossen, ich lasse meinen Sohn sterben, dort unter einem Strauch und ich ziehe mich zurück, ich kann das nicht mehr ertragen. Und Gott sah dieses Weinen und griff ein und sagte, nein, ich zeige dir, dass dein Sohn eine Zukunft hat. Deswegen will ich euch jungen Leuten sagen, ihr hört so viel schlechte Nachrichten. Und manch von euch glauben, wenn wir jetzt aufhören, Auto zu fahren, dann können wir die Welt verbessern, vielleicht. Nein, ihr habt eine Zukunft, wenn ihr sie mit Gott besprecht. Und Hagar ging die Augen auf und dann waren Brunnen und ihr Sohn wurde gerettet und Gott gab diesem Sohn eine großartige Perspektive. Aus dem wurde ein großes Volk. Bis heute ruht auch auf dem Nachkommen von Ismael Gottes Segen drauf. Ist für manche unverständlich, aber es ist so. Und dann kam sie zu dieser Erkenntnis, du bist, und das ist die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die erste wichtige Information für den Abend, für dich heute Abend. Und ich sagte, es gibt einen lebendigen Gott und er sieht, wie es dir geht. Du sitzt vielleicht hier irgendwo drunter und meinst, den coolen Max machen zu müssen. In Wahrheit sieht es bei dir vielleicht ganz, ganz anders aus. Und ihr den Kai Sau kriegt mit, wie es mir geht. Und ich sage dir, Gott, der diese Welt geschaffen hat, der weiß, wie es dir geht, der sieht dich. Ich liebe meine Bibel auch deswegen, weil ich daraus lernen kann, was für Jesus wichtig war. Versteht ihr, für mich ist nicht so wichtig, was ein deutscher Bundeskanzler für wichtig hält. Der meint das. Für mich ist nicht wichtig, dass ein amerikanischer oder ein russischer oder sonst ein Präsident glaubt, was wichtig ist. Für mich ist wichtig, dass ich weiß, was Jesus wichtig ist. Und Jesus, für ihn war wichtig, dass er seine Zeit nicht mit Sinnlosem füllt. Wie viel Zeit füllst du als junger Mensch, als Teenie, mit Sinnlosem? Wo du nachher merkst, war eigentlich alles nur für die Füße. Jesus wollte seine Zeit mit Aufgaben füllen, die Menschen helfen, echte Freude am Leben zu haben. Wisst ihr, ich finde es toll, dass ihr heute Abend hier seid. Und eine der größten Sorgen, die ich habe, ist, dass ich euch langweile und die Zeit raube. Jesus wollte jungen Menschen helfen, echte Freude im Leben zu haben. Und Jesus wollte seine Zeit füllen mit Menschen, die Gott ihm zeigt, damit sie angepackt werden können. Und einer davon habt ihr gerade eben gehört, das war Zachäus. Zachäus, das ist mein erster Gedanke von dreien heute Abend. Jesus wusste oder Jesus weiß, wo er seine Aufgabe hat. Zachäus hat gewohnt und gelebt in einer Stadt, die eigentlich gar nicht mehr aufgebaut werden soll, in Jericho. Jesus kommt dorthin. Es war ziemlich tragisch, denn diese Stadt war mit dem Fluch belegt. Als Josua in das Land Kanaan einzog, hat er diese Stadt verflucht und gesagt, wer diese Stadt aufbaut, dessen Sohn soll bei den Grundmauern sterben. Und wenn die Torflügel eingeengt werden, sollte der andere Sohn sterben. Und genauso ist es gekommen. Aber Jericho ist eine fruchtbare Gegend, liegt unterhalb vom Meeresspiegel und es ist ganz angenehm, dort zu leben. Und Zachäus lebte dort. Zachäus hatte alles, was er dachte zu brauchen, was Freude am Leben macht. So wie ihr auch denkt, wenn ihr das neueste iPhone habt, dann habt ihr Freude am Leben. Oder wenn ihr die neuesten Klamotten habt. Oder wenn ihr weiß der Geier was habt. Zachäus fehlte, und vielleicht geht es dir genauso, Zachäus fehlte das, was Leben wirklich auszeichnet. Zachäus fehlten Freunde. Zachäus fehlte menschliche Beachtung. Es fehlte ihm die Zuwendung, es fehlte ihm die Anerkennung und die Wertschätzung. Wer von euch, Teenies, geht heute Abend nach Hause und weiß, ich bin wertgeschätzt? Ich habe 4 Kinder. Und deswegen weiß ich auch, wie es in der Schule zugeht und Gott gebe, dass Lehrer immer auch klug genug sind und weise genug sind, niemanden an den Tisch fallen zu lassen. Das muss ich euch erzählen, weil das steht nicht auf meinem Zettel. Meine Tochter Tabea kam in die Schule, sie hätte eigentlich ein Bild malen sollen oder ausdrucken sollen, aber der Drucker war bei uns wirklich futsch, ich war unterwegs, es gab keine Patronen und meine Frau kann alles Mögliche, nur keine Patronen am Drucker auswechseln, wie auch immer. Sie hat es gemalt. Und dann kam sie in die Schule, damals war sie, glaube ich, 12 oder 13 Jahre alt. Und weil der Drucker nicht funktioniert hat, brachte sie das Bild und die Lehrerin stand vor der Klasse. Man war totenstill und sie sagte, wer von euch glaubt, dass Tabea das wirklich gemacht hat? hat einen Sechser bekommen plus Eintrag. Ich habe das erfahren und habe meine Frau hat mir das erzählt, am Telefon, heulend. Und Tabea hat nicht gelogen, Tabea hat ihre Lehrer nicht verarscht. Und das war einer der ersten Momente, wo Tabea gemerkt hat, wie es ist, wenn man keine Wertschätzung bekommt. Weiß jemand von euch, wie es ist, wenn man nicht wertgeachtet wird? Und ich sage dir, wenn du dieses Gefühl kennst, dann bist du bei Zachäus. Zachäus, dem das fehlte. Mit zu den wichtigsten Fragen im Leben von jungen Menschen wie von euch entdecke ich immer wieder, dass ihr euch die Fragen stellt, bewusst oder unbewusst, wozu lebe ich eigentlich? Wozu lebe ich eigentlich? Wo ist mein Platz in dieser Welt und was ist meine Aufgabe, die ich habe? Was soll ich in dieser Welt? Mir fiel da ein ganz bekannter Film, ihr Jungen kennt ihn wahrscheinlich nicht mehr, ihr kennt ihn, Forrest Gump. Mein Name ist Forrest Gump. Forrest Gump, in diesem Film finde ich ganz viele interessante Passagen. Warum? Unter anderem kommt die Passage, wo seine Mutter stirbt. Und er fragt seine Mutter nach dem, wo ist mein Platz? Und sie sagt, das weiß ich nicht. Und dann sagt sie ihm, ich weiß, dass meine Aufgabe war, dir eine gute Mutter zu sein. Meine Aufgabe war es, deine Mutter zu sein. Es sitzen auch ein paar Mütter unter uns. Vielleicht kommst du selbst auch mal in die Krise und denkst, was war eigentlich meine Aufgabe? Ich habe mit meinen Kindern nur Stress. Es kommt auch vor. Und dann fragst du dich, wozu bin ich eigentlich da? Ich habe meinen Beruf aufgegeben. Ich habe mein Geld aufgegeben. Ich habe alles Mögliche aufgegeben und habe von meinen Kindern, und das will ich euch auch sagen, aus eigener Erfahrung, aus eigener Beobachtung, ich habe Kinder, die mich nur, ich schwätze aus Schwäbisch, die mich jeden Tag zusammen scheißen. Was gibt es zum Essen? Warum ist meine Wäsche nicht da? Wo ist dies und jenes? Mein Sohn, einer meiner Söhne, kann das hervorragend. Der scheißt meine Frau immer wieder regelmäßig zusammen. Wo ist meine Jeans? Er sagt, ich habe sie ja nicht aufgeräumt. Und so weiter. Und dann stellst du dir als Mutter die Frage, wozu bin ich eigentlich da? Ich kann dir sagen, deine Aufgabe ist, Mutter zu sein. Auch wenn du es gerade im Augenblick nicht so wahrnimmst. Um herauszufinden, was deine Aufgabe als junger Mensch in dieser Welt ist, sage ich dir, mach es wie Jesus, sei mit Gott dauerhaft im Gespräch. Der Grund, warum Jesus sich bei Zachäus eingeladen hat, er sagt, ich muss in dein Haus kommen, Zachäus. So wie ich euch heute Abend sage, Jesus will in dein Leben kommen, weil Gott wichtig war, dass Zachäus verstehen sollte, dass Geld, Handy, teure Klamotten nicht glücklich machen. Und das will ich dir immer wieder sagen. All das, was wir haben, macht das Leben interessant, aber nicht glücklich. Und damit Zachäus erfahren könnte, was du heute Abend auch erfahren sollst, komme ich zum zweiten Punkt, was ich dir sagen will. Jesus Christus will in deinem Leben zu Hause sein. Ich habe mich gefragt, was ist der Unterschied zwischen einem Kumpel und einem guten Freund? Und ihr habt ganz viele Klicken. Ich habe das auch erlebt. Ich habe viele Kumpels gehabt. Und dann bekam ich eine Krankheit und dann war ich 4 Wochen im Bett. Und 2 haben mich besucht. Ein einziges Mal, weil meine Mutter angerufen hat und gesagt hat, könnt ihr ihm die Hausaufgaben bringen. Mit einem Kumpel gehst du in die Klasse, mit einem Kumpel hast du viel Spaß. Mit einem Kumpel versuchst du hier vielleicht den coolen Max zu machen. Ein Freund ist jemand, der dich dann auch noch besucht, wenn es in deinem Leben nicht gut läuft. Ich kenne in Süddeutschland eine Witwe, die ist relativ junge Witwe, wir sind befreundet. Und sie sagte, weißt du Jürgen, nachdem mein Mann gestorben ist, haben 2 Leute sich bei mir gemeldet. Der eine warst du, das stimmt, weil ich für sie 40 Jahre gebetet habe, keinen Kontakt gehabt habe. Und das andere war ihre beste Freundin, die sie 30 Jahre nicht gesehen hat. Und wir beide haben gehört, dass sie Witwe wurde. Und wir haben sie angerufen und haben gefragt, wie es ihr geht. Ein Freund ist jemand, der dich dann noch besucht, wenn es in deinem Leben nicht gut läuft. Ich erinnere mich, dass ich in Rottweil im Gefängnis war. Ich war oft im Gefängnis. Nicht als Insasse, sondern als Evangelist. Und dort traf ich einen Türkischen. Nationalität hat keine Bedeutung. Traf ich einen jungen Türken. Ein ganz netter Kerl, ich fragte ihn, warum bist du hier? Er sagte, ich habe bargeldlos eingekauft, bin dabei erwischt worden, habe jetzt 2 Jahre bekommen. Und dann sagte er, weißt du, meine Familie, als die gehört haben, dass ich ins Gefängnis komme, weil ich gestohlen habe, hat sich komplett von mir losgesagt. wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Seine Freunde haben sich alle losgesagt. Ein Freund ist nicht eben jemand, der mal vorbeikommt, mal Hallo sagt und dann wieder geht. Ein guter Freund ist jemand, der dein Leben ausfüllt mit Dingen, die es wert sind, gelebt zu werden. Und das ist mir so wichtig, weil ihr eine Generation seid, die schnelllebig ist. Weil ihr in der Lage seid, alles Mögliche aufzunehmen, aber dann, wenn es darauf ankommt, oft fehlt. Schaut, was ist wichtig? Gott ist wichtig, dass du dein Leben mit dem füllst, was dein Leben ausmacht. Zeit, Beachtung, Gehör. Hat dich heute jemand umarmt? Auch ihr Jungs, die ihr glaubt, das ist mir peinlich. Einfach echt umarmen und gesagt, schön, dass du da bist. Jesus Christus kam nach Jericho, weil er dem Zachäus sagen wollte, deswegen komme ich in dein Haus. Als Jesus später am Kreuz starb, da hat er die Grundlage dafür gelegt, dass du nicht allein unterwegs sein musst im Leben. Wie viele von euch sind allein unterwegs, obwohl sie viele Leute um sich herum haben? Er hat damit die Grundlage gelegt, dass du nicht allein bist und dass das, was dich von Gott trennt, von dem Schöpfer, der dich gemacht hat, weggenommen werden kann, frei werden kann. Schuld und Sünde, dein Ego, deine eigenen Ideen. Ich möchte euch noch etwas erzählen aus meiner Heimat. Und vor ein paar Jahren, ihr werdet es vielleicht nicht mehr wissen, aber die Älteren unter uns wissen das. Ich glaube, der Junge war 16 oder 17. Er war Mitglied in einem Schützenclub. Aber sonst war er ziemlich einsam. Und eines Tages nahm er eine Waffe und zog los. Und ich kann euch nicht mehr sagen, wie viele Leute er erschossen hat. Am Ende war er selber. Es war nicht irgendwo in Amerika, das war in Winnenden. Eine relative Kleinstadt, kurz hinter Stuttgart. Und alle an dieser Schule waren schockiert. Und eine der ganz großen Fragen war, wie konnte das sein, dass der, mit dem wir in die Schule gehen, andere Leute erschießt? Der hat später ein paar Leute in einem Autohaus noch erschossen. Und dann sich selbst. Weil niemand wusste, wie es ihm wirklich geht. Und deswegen kann ich euch sagen, das sind diese Dinge, die in unserer Klasse sind. Du kannst mit einer ganzen Klasse zusammen sein und keiner spürt, wie einsam du bist. Jesus kam nach Jericho, um dem Zachäus das zu sagen, etwas zu sagen, was ich dir heute Abend auch sagen will. Das ist mein dritter und letzter Gedanke. Jesus Christus gibt dir die Möglichkeit, in deinem Leben richtig durchstarten zu können. Ich erinnere mich an einen Maschinenbaustudenten, dem hat man eine glänzende, gut bezahlte Zukunft in Aussicht gestellt. Der war fertig, war ein guter Maschinenbauingenieur geworden und er hat glänzende Perspektiven gehabt. Einen tollen Job. Hätte viel Geld verdienen können. Und es hätte Auswirkungen aber auf sein Leben gehabt, viele Einschränkungen. Er hätte pro Tag mindestens 10, 12, 14 Stunden gearbeitet. Er hätte ein Schweinegeld verdient. Das ist so. Aber er hätte unwahrscheinlich viel arbeiten müssen. Die Preise wären sehr hoch gewesen. Und deswegen hat er das, was er angeboten bekommen hat, mit Jesus gesprochen und hat sich dagegen entschieden für diesen Weg. Ich möchte das auch den Eltern, die unter uns sitzen, sagen. Das Wichtigste ist nicht, dass dein Kind eine tolle Karriere macht, einen gut bezahlten Job hat. Das Wichtigste im Leben von euch jungen Leuten ist, dass ihr das, was ihr habt, mit Jesus Christus im Gebet besprecht. Und das, was für den Maschinenbaustudenten zunächst als eine schlechte Entscheidung aussah, das ist später für ihn zu einem großen Segen geworden. Er ist zu einer Studentenorganisation gegangen, hat dort jungen Studenten erzählt, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Später wurde Reisesekretär, heute ist er bei IFS, einer internationalen Organisation, er reist in der Welt umher. Und er sagt, ich habe nie einen Nachteil gehabt, dass ich Jesus nicht zur Verfügung gestellt habe. Er hat bis heute jungen Studenten Mut gemacht, das zu tun, was Zachäus auch getan hat. Zachäus machte die Türe zu seinem Leben auf. Und wir machen True Story, alle zusammen arbeiten wir an diesem einen Ziel, aus diesem einen Grund, weil wir dir sagen wollen, als junger Mensch, lass Jesus nicht vor der Türe stehen. Ich habe gestern und vorgestern das schon mal gesagt, Jesus sagte, gab eine ganz präzise Angabe, wo er sich aufhält. Das ist mein Bart, irgendwann muss er weg. Da sagt Jesus, ich stehe vor der Türe und ich klopfe an. Wer mit der Türe öffnet, zu dem gehe ich hinein. Mit dem will ich den Alltag teilen. Das Leben von Zachäus hat sich geändert und hat sich verbessert, weil er Jesus in seinen Alltag reingelassen hat. Und ich sage dir, und jetzt höre ich auf, mach es doch genauso wie er. Oder mach es doch so, wie ich, als ich damals 16 war. Es hat mich nicht davor bewahrt, im Leben vieles falsch zu machen. Es hat mich davor bewahrt, mir mein Leben zu nehmen. Und das ist nicht eine Floskel. Das hat mich davor bewahrt, einen Schritt zu tun, der so viel Leid gebracht hätte. Und deswegen lade ich dich ein, es so zu tun, wie wir auch. Eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus zu treffen. Mach es wie Zachäus, der Jesus die Tür öffnet. Mach es wie Jesus, wenn du Fragen hast, geh damit ins Gebet. Und mach es doch wie ich oder wie Tobias oder wie Stefan, die ihr Leben Jesus Christus zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, ich will, dass du in mein Leben einziehst. Dazu laden wir dich ein und ich freue mich, wenn ihr diesen Schritt tut. Heute Abend. Wie das geht, das kann euch nachher gleich Tobias erzählen. Und ich möchte euch allen sagen, weil das die letzten Abende immer so war, dann haben Leute applaudiert. Ich will nicht, dass ihr applaudiert. Ich will einfach, dass ihr über diese Entscheidung nachdenkt. Und wenn du weißt, ich habe diesen Schritt noch nicht getan, ich möchte Jesus gerne das sagen, dann mach's doch heute Abend. Ich würde mich echt freuen. Wisst ihr, damit höre ich jetzt auf. 4 Kinder. Ich habe für meine 4 Kinder keine großen Träume gehabt. Ich habe mir nicht vorgestellt, sie sollen dies oder jenes oder das andere machen. Als meine jüngste Tochter geboren wurde, da waren wir in Hadamar im Krankenhaus, und da kam die Hebamme und sagte, sie ist in dem und dem Sternzeichen geboren. Und dann sagte ich der Hebamme gleich, das interessiert mich gar nicht. Ich sagte, was ist denn für sie wichtig? Und sie war keine Christin. Und dann sagte ich, für meine Kinder nur 2 Wünsche und auch für die Kleine. Ich möchte, dass sie Jesus Christus ihr Leben anvertraut. Und wenn sie dann noch Jesus Christus dienen will, dann ist das Premium. Mehr Wünsche habe ich gar nicht. Und diese 2 Wünsche habe ich auch für euch. Dass ihr euer Leben Jesus Christus anvertraut. Im Gebet.